Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Heute geht's bei uns im Podcast um MeToo. Too geschrieben wie die englische 2. Da schreiben Menschen darüber, wie sie Rassismus in Deutschland erfahren haben. Whitney, die gehört auch dazu. Sie studiert in Berlin. Ihre Eltern kommen aus Ghana. Sie ist in Deutschland aufgewachsen. Und dass sie schwarz ist, das ist für viele Grund genug, sie richtig blöd anzumachen.
Wenn sie sagen, geh zurück in dein Land. Was heißt mein Land? Ich bin hier geboren und aufgewachsen.
Ja, was soll man da dann eben auch sagen, ne? Mehr zu MeToo erfahrt ihr in der neuen Podcast-Ausgabe vom Update. Heute ist Freitag, der 27. Juli. In diesem Jahr hat es schon mehr Menschen gegeben, die ertrunken sind, als im vergangenen Jahr. Die Zahlen hat die DLRG, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, heute präsentiert. Das Problem ist unter anderem, es gibt einfach zu wenig Rettungsschwimmer, gerade an Baggerseen oder Flüssen. Da steht dann meistens nur ein Schild, ne? Schwimmen verboten. Und das ärgert Achim Wiese von der DLRG schon ganz schön.
Das sind natürlich Kosten, vor denen die Kommunen zurückschrecken. Das Schild ist dann natürlich billiger. Aber da müssen diese Kommunen auch in Kauf nehmen, dass die Menschen ertrinken in ihrer Gemeinde.
Der DLRG versucht natürlich trotzdem Menschen zu retten, und zwar mit neuen Mitteln. Und diese Mittel sind Drohnen und Stand-Up-Paddles. Wie das funktioniert, die Infos dazu bekommt ihr gleich. Und wir wollen wissen, wenn Fliegen um eure Pizza oder euren Salat schwirren, wie könnt ihr die dann am besten ablenken?
Ja, ein paar tote Mäuse in der Umgebung verteilen, wo die Fliege lieber hinzieht.
Direkt neben den Teller, am besten eine tote Maus. Ja, das finde ich, das ist ein schöner, das ist ein guter Tipp. Hat man ja auch oft zur Hand, eine tote Maus. Absolut. Markus Gnaden ist Biologe und wird euch erklären, wie ihr Fliegen ablenken könnt und warum Fliegen auch ein Zeichen dafür sein können, dass die Pizza oder der Salat vor euch auf dem Tisch vielleicht nicht mehr ganz so frisch ist. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Dieser MeToo-Hashtag ist anders als der, den es bei der Sexismusdebatte gegeben hat. Der schreibt sich nämlich mit 2 O, Too also. Und dieser MeToo-Hashtag, den es jetzt gibt, den schreibt man Too, wie 2 auf Englisch. Darunter haben Menschen, deren Wurzeln in der Türkei, in Afrika, in Pakistan oder wo auch immer liegen, aufgeschrieben, wo, wann und wie sie im Alltag Rassismus in Deutschland erfahren haben. Angestoßen durch die Debatte um Mesut Özil. Unser Reporter Christian Schmidt hat Geschichten zu diesem Hashtag gesucht und es wird ganz schnell klar, wie sehr der Rassismus diejenigen nervt, die es betrifft.
Hallo, ich heiße Biranov Zamani.
Wenn ich sage, ich heiße Suni, dann ist es immer erstmal was?
Die meisten Leute fragen halt, wo ich herkomme.
Wo kommen denn Ihre Eltern denn her?
Früher habe ich gesagt, ich komme aus Köln.
Ja, die kommen aus dem Iran.
Und dann sage ich, meine Mutter ist Koreanerin. Und dann sagen die, Nord oder Süd?
Wo ist denn deine Heimat? Oder wo kommst du eigentlich her?
Und warum können Sie so gutes Deutsch? Weil ich ja hier aufgewachsen bin.
Deswegen sage ich heute mittlerweile immer, ich komme aus dem Kongo, obwohl ich nicht aus dem Kongo komme.
Die Kollegen des ARD-Morgenmagazins sind mit Kamera und Mikrofon losgezogen in die Kölner Innenstadt. Leute zu finden, die Alltagsrassismus erlebt haben, ist einfach. Öffentlich erzählen wollen sie diese Geschichten aber selten. Denn, das ist wichtig, sie fühlen sich wohl in Deutschland. Nur dann gibt es eben auch solche Geschichten wie die von Berang, 35 Jahre alt, Referendar.
Ich bin meistens derjenige gewesen, der mit dem Auto gefahren ist, weil ich einfach nicht so viel trinke. Und dann bin ich alleine in Papas Mercedes nach Hause gefahren. Die anderen 4 Jungs haben sich in einen kleinen Fiesta gezwängt. Und dann standen wir halt parallel an der Ampel und uns gegenüber war eine Polizeistreife. Und ich bekam schon die erste SMS, wo dann später ich gelesen habe, haha, weil meine Jungs genau wussten, dass ich natürlich angehalten werde und die nicht. Weil bei denen halt keiner drin saß, der schwarze Haare hatte und einen Mercedes unterm Popo fährt.
Oder die Geschichte von Sun Hee, 36, Journalistin.
Ich war demnächst ganz dringend auf der Suche nach einer Wohnung. Dann habe ich eine super nette E-Mail geschrieben an Vermieter von der Wohnung, die mir total gut gefallen hat. Alles Mögliche über mich erzählt, zum Beispiel auch, dass ich Programm mache für Flüchtlinge. Das war aber nur ein Nebensatz. Und dann kam eine Woche lang nichts. Und dann kam die Antwort, wir sind AfD-Wähler. Wir wollen keine Schleuser im Haus. Das hat mich völlig sprachlos gemacht. Da wusste ich überhaupt nicht mehr weiter.
Der neue Hashtag MeToo soll Betroffenen eine Möglichkeit geben, ihre Geschichten mit vielen anderen zu erzählen. Die 2 in MeToo steht für die 2 Identitäten, die Leute mit Migrationshintergrund oder auch nur anderem Aussehen in sich tragen. Ins Leben gerufen hat ihn Ali Jan, der vor 1,5 Jahren schon die Hotline für besorgte Bürger eingerichtet hat. Er will mit seinen Aktionen die Menschen näher zusammenbringen. Und da darf es auch mal Reibung geben.
Ich möchte, dass wir auch eine neue Diskussionskultur haben. Eine schöne Diskussionskultur, die sich auch auf Fakten stützt, die wertschätzend ist und wo wir gemeinsam Themen erörtern. Weil für mich heißt, auf Augenhöhe zu sprechen, dass man auch zulässt, dass der andere seine Sorgen äußert und dass er nicht pauschal abgestempelt wird.
Es ist noch einiges an Diskussion nötig, wenn man Geschichten wie die von Whitney hört. Sie studiert in Berlin, ist in Deutschland geboren, ihre Eltern kommen aus Ghana. Die schwarze Hautfarbe ist für viele Grund genug, sie doof von der Seite anzumachen.
Wenn sie sagen, geh zurück in dein Land, was heißt mein Land? Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich kenne, wenn es darum geht, nur die deutsche Kultur. Ich weiß, wie man in Deutschland wohnt. Wir haben ganz andere Standards hier. Und ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, in Ghana zu wohnen. Ich war da 4 Mal und das letzte Mal war ich 8, als ich da war. Das war ein Kulturschock für mich.
Der Hashtag MeToo soll diesen Geschichten ein Gesicht geben. Deutsche, die nur deswegen angelabert werden, weil sie schwarz sind. Jungs wie Berang, der nur wegen seines Äußeren in einem Kalenderjahr 21 Mal von der Polizei angehalten wird, obwohl er Deutschland so gerne mag. Es sind Geschichten, die erzählt werden müssen, ohne Vorwurf. Und sei es auch nur über einen Hashtag, die Leute müssen sich begegnen, sagt Ali Jan.
Weil Berührungsängste, Vorurteile, ja, die bewegen sich ganz oft in diffusen Feldern. Das ist ganz oft ein Bauchgefühlsthema. Dann merke ich, dass diese Begegnungen ganz viel bewirken. Weil man merkt, okay, das war ein ehemaliger Asylsuchender, der ist aber jetzt super integriert, spricht Hochdeutsch und vielleicht haben es ja auch andere geschafft.
Der Hashtag MeToo zeigt den alltäglichen Rassismus in Deutschland und das Traurige an dieser Geschichte. Es gibt schon wieder User, Userinnen, die ihre Tweets zum Hashtag MeToo gelöscht haben, weil sie in ihren Tweets über Rassismus wieder rassistisch beschimpft werden. In diesem Sinne, danke an alle, die uns mit Hashtag MeToo an ihren Geschichten teilhaben lassen und sie nicht löschen. Und auch das ist wichtig, es gibt Geschichten von Betroffenen, die auch positive Momente erlebt haben, wo Menschen ihnen geholfen haben und sie unterstützt haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Niemand möchte einen Kreislaufkollaps oder einen Muskelkrampf haben, wenn er gerade schwimmt und leider kein Retter zu sehen ist. Denn im schlimmsten Fall war es das dann. In diesem Jahr sind schon mehr Menschen ertrunken als im vergangenen Jahr. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG hat heute Zahlen vorgestellt. Und sie setzt mittlerweile auch Drohnen und Stand-up-Paddles ein, um Leute zu retten. Pascal, wie viele Menschen sind denn bisher ertrunken in diesem Jahr?
279 Menschen sind ertrunken in den ersten 7 Monaten, also bis zum 20. Juli hat man da gezählt. Das hat die DLRG heute in Scharbeutz in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Das sind 37 Tote mehr als im vergangenen Jahr.
Warum? Was sind die Gründe dafür?
Ja, es ist wirklich der Sommer. Den gab es im vergangenen Jahr ja eigentlich gar nicht und in diesem Jahr umso mehr. Mehr Leute gehen baden, traurigerweise mehr ertrinken also. Auch früh im Jahr übrigens, allein im April sind 37 Menschen gestorben, 12 mehr als im April 2017.
Okay, aber das gute Wetter, das erklärt es jetzt vielleicht insgesamt, aber gibt es auch konkrete Gründe?
Ja, es ist immer wieder männliche Selbstüberschätzung und Risikobereitschaft vor allem. Es fällt nämlich schon auf, das hat man heute auch gesagt, dass die Toten zu fast 4/5 Männer sind.
Risikobereitschaft heißt Baden an gefährlichen Stellen, wo es eigentlich nicht erlaubt ist.
Ja, genau. Und da setzt die DLRG auch an und sagt, wir brauchen mehr Bewachung durch Rettungsschwimmer auch im Binnenland. Vor allem zum Beispiel bei Baggerseen. Da stellen die Kommunen gerne einfach ein Schild auf, Baden verboten. Und dulden das dann auch noch, wenn Leute trotzdem dort planschen. Stattdessen sollte es Gefahrenanalysen geben, die dann auch Folgen für die Kommunen haben, fordert Achim Wiese von der DLRG.
Und dann wird unter Umständen nach diesem Gutachten gesagt, für diese Badestelle hier brauchst du 4 Rettungsschwimmer, einen Wachturm, sagen wir mal, und vielleicht ein Rettungsboot. Das sind natürlich Kosten, vor denen die Kommunen zurückschrecken. Das Schild ist dann natürlich billiger. Aber da müssen diese Kommunen auch in Kauf nehmen, dass die Menschen ertrinken in ihrer Gemeinde.
Ja, das ist dann nämlich letztlich die Alternative.
Ja, wenn sie Rettungsschwimmer einstellen müsste, würde so manche Kommune ihren Baggersee wahrscheinlich dann doch komplett absperren, oder?
Ja, bestimmt, aber so ist es halt. Es gibt 40.000 DLRG-Einsatzkräfte bundesweit. Die passen im Jahr 3 Millionen Stunden auf, auch auf Schwimmer, aber das reicht eben nicht.
Das heißt, DLRG sucht sich jetzt vielleicht auch neue Hilfsmittel, zum Beispiel Drohnen, mit denen mehr Menschen gerettet werden sollen. Wie soll das funktionieren?
Ja, also die Drohnen werfen jetzt nicht so Amazon-mäßig Rettungsringe ab, so wie die neue Post oder sowas. Nein, es geht darum, Vermisste zu finden, sagt Achim Wiese.
Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit über die deutsche Flugsicherung und in Kooperation mit der Deutschen Telekom, dass wir von unseren Einsatzfahrzeugen aus mit der Drohne in die Luft gehen und der Pilot sitzt praktisch im Fahrzeug. Und dann können von dort aus Boote dorthin geschickt werden, was die Drohne uns nämlich per Bild und per Daten geschickt hat.
Also damit sind so große und schlecht einsehbare Wasserflächen einfach gemeint. Die sucht man dann damit ab. Nicht nur Seen, sondern auch Flüsse. Die DLRG hat diese Drohnen nämlich schon an der Elbe getestet.
Und dann, das ist ja auch noch ein Punkt gewesen, eben nicht nur die Drohnen, sondern auch diese Stand-Up-Paddles, die sollen auch noch zusätzlich helfen. Ne?
Ja, und Achim Wiese sagt, dass die DLRG da nicht einfach nur bei einem Hype mitmacht.
Daran ist neu zunächst einmal, dass es ja so ein Hype ist. Nun wollen wir natürlich nicht einfach nur auf dieser Welle mitschwimmen. Erstens signalisieren wir den Badegästen, wir sind da für dich und passen auf dich auf und können auch wirklich ganz gezielt sofort eingreifen, wenn nämlich dann dort an der Badezone sich irgendetwas ereignet.
Ja, ansonsten gibt es natürlich immer noch dieses herkömmliche Rettungsbrett. Das sieht auch aus wie ein Stand-Up-Paddle, lustigerweise. Nur mit so Stoffschlaufen zum Retten. Hellgelb, kennst du vielleicht. Ist in den vergangenen Jahren aber ständig weiterentwickelt worden. Insbesondere eben für Einsätze in Binnengewässern.
Mehr Tote bislang in diesem Jahr als 2017 zählt die DLRG. Aber sie setzt mittlerweile auch noch Drohnen und Stand-Up-Paddles ein und fordert mehr Überwachung an Badegewässern. Die Infos dazu habt ihr bekommen von Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Frau Hüttemeister, sind Sie eigentlich schon aufgeregt?
Durchaus. Die Spannung steigt, sowohl in Bezug auf unser Sommerfest, das wir aufgrund der Mondfinsternis heute veranstalten, als auch natürlich wegen der Mondfinsternis selber.
Ja, ich sehe schon. Also alles bestens geplant. Heute Abend im Endeffekt Open-Air-Kino. Die Leinwand ist der Himmel und der Film hat eigentlich auch nur einen einzigen Hauptdarsteller und das ist der Mond. Heute Abend ist sie da, die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Am besten legt ihr euren Kopf so zwischen 9:30 und 11:15 in den Nacken in diesem Zeitraum und guckt dann einfach mal nach oben. Denn in dieser Zeit wird sich dieses Spektakel da eben abspielen. Und Susanne Hüttemeister leitet das Planetarium in Bochum. Frau Hüttemeister, dann nochmal für alle Laien. Also was passiert heute Abend genau am Himmel?
Ja, der Mond tritt in den Schatten der Erde ein. Das heißt, das geht immer nur bei Vollmond natürlich. Mhm. Und der Vollmond verschwindet dann mehr und mehr im Erdschatten. Das passiert zwischen 20.24 Uhr und 21.30 Uhr. 21.30 Uhr ist der Vollmond dann voll im Erdschatten und bleibt da drin bis 23.13 Uhr. Anfang wird man aber nicht sehen, denn um 21.30 Uhr ist natürlich noch sehr hell. Da ist ja gerade die Sonne erst untergegangen und da ist der Himmel noch viel zu hell. Denn der verfinsterte Mond ist finster, nur ein Zehntausendstel so hell wie der Vollmond. Und er wird sich dann durchsetzen gegen die Abenddämmerung so ungefähr ab 22 Uhr.
Okay, und dann verändert sich auch die Farbe, weil dieser Blutmond, von dem wird ja auch immer geredet und geschrieben, das hat damit dann was zu tun, ja?
Der sogenannte Blutmond, das ist eine ganz neue Bezeichnung eigentlich, die hat nichts Historisches. Mhm. Die ist von einer amerikanischen Weltuntergangssekte vor 10 Jahren nach Deutschland geschwappt, aber beschreibt natürlich die rote Farbe. Und die rote Farbe, das liegt daran, dass der Erdschatten nicht ganz dunkel ist. Da wird Licht in den Erdschatten reingebrochen durch die Erdatmosphäre. Die Erdatmosphäre lässt, wenn das Licht so einen ganz langen Weg zurücklegt durch die Atmosphäre, mehr rotes als blaues Licht durch. Das blaue Licht wird rausgestreut. Das ist derselbe Grund, warum ein Sonnenuntergang rot ist. Und genau aus dem Grund ist mehr rotes Licht im Erdschatten. Und davon fällt eben auch ein bisschen auf den Mond. Deswegen ist er nicht ganz weg, sondern erscheint so orange-rot. Und das ist toll. Aber es muss natürlich erst dunkel genug werden.
Okay, dann warten wir also noch ein bisschen ab. Dann müssen wir aber auch noch über eine weitere Sache sprechen. Das kommt ja auch noch dazu, denn heute ist auch noch der Mars so hell und so groß zu sehen wie nur alle 15 Jahre. Ist es eigentlich für Sie im Planetarium ein bisschen wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen?
Ja, also diese Mars-Opposition, wie man sagt, dass der Mars heute der Sonne genau gegenübersteht von der Erde ausgesehen, dass der gleichzeitig mit der Mondfinsternis stattfindet, ist natürlich schon richtig selten. Aber den Mars sieht man nächste Woche und in zwei Wochen schon immer noch genauso gut.
Gut, um den Mars müssen wir uns also nicht so viel Sorgen
aber
machen.
Aber der Mars steht unterhalb des Mondes, südlich des Mondes, ein paar Grad, geht erst richtig spät auf, geht erst um 22 Uhr auf. Aber es wird ja eine richtig tropische Nacht. Das heißt, so ab 23 Uhr kann man dann den Mars auch prima sehen. Das ist ein ganz, ganz auffälliger rötlicher Punkt, der dann unterhalb des Mondes steht. Sollte man unbedingt hingucken.
Okay, dann machen wir das. Können Sie uns zum Schluss noch sagen, wann ist denn eigentlich die nächste Mondfinsternis?
Die nächste Mondfinsternis ist eigentlich schon nächstes Jahr im Januar, aber die ist halt im Januar. Da geht man etwas weniger gerne nach draußen und sie ist auch morgens. Das heißt, die Beobachtungsbedingungen sind bei weitem nicht so gut wie bei dieser.
Dann werden wir das einfach heute ausnutzen. Also Sie ja auch und viele andere dann wahrscheinlich auch. Also heute die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Was ihr sehen könnt, das hat uns Susanne Hüttemeister vom Planetarium Bochum erklärt. Vielen Dank dafür und Aber Ihnen bitte. Schönen Abend, ne? Und ganz viel Spaß.
Frohes Beobachten.
Ihnen auch, danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht sind ja ein paar von euch Mitglied in irgendeinem Verein. Also Fußball, Basketball, Volleyball, Tennis, Tischtennis, was man auch alles so machen kann. Ne? Dann muss man da natürlich schön einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Sonst Hosenwasser oder 1000 Jahre Thekendienst oder man wird einfach direkt rausgeschmissen. Bei den Vereinten Nationen, der UNO, da nehmen die Mitglieder es allerdings nicht ganz so genau mit den Zahlen. Vom Budget für dieses Jahr fehlen 810 Millionen US-Dollar, umgerechnet also knapp 700 Millionen Euro. Da kann man schon mal in Schlucken kommen, genau, sorry dafür. So, das wollen wir uns jetzt mal angucken und zwar zusammen mit unserem Korrespondenten in New York. Das ist Georg Schwarte. Hallo Georg.
Ja, hallo.
Georg, wer hat denn noch nicht seinen Beitrag bezahlt für dieses Jahr?
Naja, das sind insgesamt 81 Staaten, darunter bitterarme afrikanische Staaten wie beispielsweise Niger oder Länder, in denen Krieg herrscht, Afghanistan, Syrien oder auch im Kongo. Saudi-Arabien ist übrigens auch dabei, aber eben auch der Hauptbeitragszahler und der heißt USA. Die USA, die stellen 22% des Gesamtbudgets. Das sind immerhin schlappe 810 Millionen Dollar.
Da kann man schon mal durcheinander kommen ein bisschen bei diesen Zahlen. Sind ja sowieso völlig absurde Summen eigentlich, kann sich kein normaler Mensch vorstellen. Ist das denn neu, dass die Mitgliedstaaten so nachlässig sind mit den Zahlen?
Also die Zahlungsmoral war immer schon mies. Alle UN-Generalsekretäre haben sich beklagt. Eigentlich sollten sie im Idealfall im Januar, also zu Jahresbeginn, tatsächlich den Beitrag überweisen. Tut fast keiner. Deutschland liegt schon ziemlich weit vorn. Im Februar kam der deutsche Beitrag 71 Millionen Euro insgesamt. Also die Deutschen gute Zahler bei der UN. Da gibt es ein paar andere Länder, Kanada, die Schweizer, Liechtenstein, die sind immer ganz vorne dabei. Aber die Zahlungsmoral insgesamt ziemlich mies. Selbst aus dem Vorjahr 2017 gibt es noch 45 Nationen, die ihren Beitrag nicht überwiesen haben. Und da steht jetzt der Antonio Guterres, UN-Generalsekretär. Der Mann ist Weltretter von Beruf. Sagt, wie soll ich die Welt retten, wenn ich hier kein Geld habe? Der guckt in die Kasse. Da ist ein großes Loch. 810 Millionen im Augenblick. Und ja, jetzt fangen sie tatsächlich an zu gucken, wo können wir kürzen, wo können wir sparen. Und das sind so ganz praktische Sachen wie, sie müssen hier das Licht bezahlen, Gas, Wasser, Strom bei den UN hier beim Hauptquartier und auch in Genf beim Hauptquartier. Die Gehälter müssen bezahlt werden. Jetzt gucken sich die Reisekosten an und das Büromaterial. Ja, so ist das tatsächlich basic Büromaterial, Kopierpapier. Wir sparen am Kopierpapier. Das sind die Vereinten Nationen, die eigentlich die Welt retten sollen.
Naja, ob das jetzt letztendlich dieses Loch stopfen wird, keine Ahnung. Ich meine, die Summe, die offen ist, du hast ja gerade schon gesagt, die ist elend groß. Bedeutet das denn jetzt, dass für bestimmte Dinge, also Friedensmissionen beispielsweise oder Entwicklungsarbeit, jetzt weniger Geld da ist?
Ja, wir müssen unterscheiden. Es gibt zwei Budgets. Das eine ist das Hauptbudget. Da geht es tatsächlich um den Unterhalt, die Betriebskosten der Vereinten Nationen. Und da ist die Zahlungsmoral relativ mies. Da fehlen die 810 Millionen. Aber Friedenseinsätze, Blauhelmeinsätze, da gibt es noch einen zweiten Etat, wo Nationen unterschiedlich je nach Finanzstärke einzahlen müssen. Aber auch da ist die Zahlungsmoral mies und obermies. 88 Länder haben in diesem Jahr noch nicht ihren Beitrag gezahlt. Darunter, siehe da, schon wieder die Amerikaner. 1,2 Milliarden Dollar fehlen für die Blauhelm-Mission. Und da hat eben gerade wieder der Sprecher von Antonio Guterres gesagt, Leute, irgendwann können wir unsere Mandate nicht mehr erfüllen. Da sind Blauhelmsoldaten vor Ort. Die kriegen Sold, die müssen essen, die müssen trinken, die haben Waffen, die brauchen Ausrüstung, die müssen irgendwo wohnen. Irgendwann ist kein Geld mehr da. Und spätestens, wenn die erste Blauhelm-Mission wegen Geldmangel geschlossen wird, dann kommen möglicherweise ein paar der 193 Mitgliedstaaten ins Grübeln.
Vom Budget der UNO für dieses Jahr fehlen 810 Millionen Dollar. Also das sind ungefähr umgerechnet in Euro 700 Millionen. Infos dazu habt ihr jetzt nochmal bekommen von unserem Korrespondenten in New York und das ist Georg Schwarte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wüste Beleidigungen, Schimpftiraden wie aus dem Maschinengewehr. Man kann das auch Hass nennen und diesen Hass gibt es nicht nur auf unserem Deutschlandfunk Nova Anrufbeantworter.
Hoffentlich kriegen Sie mal richtig in die Fresse. Für mich sind Sie ganz gewöhnliche Dreckschweine, menschlich verkommene Säue und Sie haben Kinder oder Enkel oder sonst was. Ihr seid für mich ganz gewöhnlich menschlich verkommene Dreckschweine. Solche Schweine, solche...
Dieser Mann ruft tatsächlich regelmäßig an und hinterlässt eigentlich immer ungefähr dieselben Nachrichten auf dem Deutschlandfunk AB, natürlich alles anonym, wie im Netz, wenn ihr so wollt. Ja, seit einem Jahr kann man ja im Netz zum Glück Hasskommentare melden. Social Media Plattformen müssen die dann überprüfen. Und wenn nicht, gibt's eine Geldstrafe. Außerdem sind YouTube, Facebook und Co. jetzt dazu verpflichtet, jedes halbe Jahr einen Transparenzbericht zu veröffentlichen. Also was sie gelöscht haben oder was eben nicht. Seit heute gibt's die ersten Zahlen, wie dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz funktioniert. Ich habe drüber gesprochen mit Falk Steiner aus unserem Hauptstadtstudio. Der hat sich die Zahlen genauer angesehen. Falk, welche Bilanz ziehen YouTube, Facebook und Twitter denn?
Wenn man sich das anschaut, diese Transparenzberichte, da fällt einem dann zum Beispiel auf, dass Twitter in den ersten 6 Monaten fast 265.000 Beschwerden erhalten hat. Knapp 30.000 davon wurden dann auch von Twitter selber als kritisch erachtet. Bei der Videoplattform YouTube waren fast 220.000 Beschwerden anhängig. Fast 60.000 Mal wurden deshalb Inhalte gelöscht oder in Deutschland gesperrt. Das muss man ja ein bisschen differenzieren. Nicht alles, was dann in Deutschland nicht mehr zu sehen ist, ist dann auch gelöscht. Vielleicht ist es dann auch gesperrt einfach nur. Bei dem sozialen Netzwerk mit höchstem Marktanteil, nämlich Facebook, da waren es 886 Beschwerden in der ersten Jahreshälfte. 362 Mal sperrte oder löschte Facebook dann Inhalte. Und da merkt man bereits, irgendwas ist da ein bisschen komisch dran. Bei Twitter und bei YouTube sind es wahnsinnig viel und bei Facebook sehr, sehr wenige.
Also warum ist das so? Also kann man sich das irgendwie erklären?
Ja, das kann man sich sogar relativ einfach erklären. Das hat was mit dem schönen Stichwort Benutzerführung zu tun. Ich weiß nicht, wie häufig du zum Beispiel schon ausprobiert hast, wie diese Meldemechanismen funktionieren.
Ich habe es bei Twitter sogar selber mal gemacht und bei Twitter habe ich so gedacht, so puh, okay, bis ich dann endlich mal am Ziel bin und im Endeffekt sagen kann, hier, hallo, dieser Kommentar, bitte mal drum kümmern und am besten auch löschen. Das ist ja schon ein relativ langes Menü, fand ich zumindest.
Das ist auch ein relativ langes Menü. Da werden einem nämlich schlicht und einfach alle nach Netzwerkdurchsetzungsgesetz sozusagen einschlägigen Straftatbestände einmal vor die Nase gehalten. Aber das ist vergleichsweise einfach im Vergleich zu dem, wie das bei Facebook läuft. Denn Facebook macht was anderes. Also Twitter leitet einen immer Richtung Netzwerkdurchsetzungsgesetz, während Facebook einen immer in Richtung Community-Standards leitet, wenn es um eben problematische Inhalte geht. Und nach denen wird bei Facebook zum Beispiel viel, viel, viel mehr gelöscht. Das ist so ein bisschen so ein Doppelding an der Stelle, dass du auf der einen Seite eben das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hast und auf der anderen Seite diese jeweiligen Regeln der eigenen Plattform. Und das ist nicht so wahnsinnig transparent für den Endnutzer, ob jetzt etwas nach dem einen oder nach dem anderen gelöscht oder gesperrt oder eben nicht wurde.
Ja, die Plattformen haben ja eigentlich auch so eine gewisse Frist, innerhalb derer sie eben löschen sollen. 24 Stunden oder, wenn es rechtlich so ein bisschen strittig ist, auch 7 Tage. Haben die das eigentlich alle innerhalb dieser Frist geschafft?
Ja, nicht alles und in jedem Fall, aber tatsächlich muss man sagen, in den allermeisten Fällen, insbesondere bei dem, was der Anlass damals war für das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, nämlich Hate Speech, also sagen wir mal diskriminierende oder zum Hass aufrufende Inhalte, da geht das im Regelfall tatsächlich sehr, sehr fix, nämlich binnen 24 Stunden. An Platz 2 stehen bei allen Plattformen Persönlichkeitsrechtsverletzungen und Beleidigungen und gerade bei allem, was Privatsphäre betrifft, also beispielsweise, wenn jemand, sagen wir mal, intime Bilder von jemandem veröffentlichen würde oder wenn ich jetzt Informationen über dich verbreite, die du vielleicht nicht verbreitet haben möchtest. Da ist die Frage, ist das zulässig, dass ich das verbreite oder ist es das nicht? Und das ist juristisch sehr, sehr schwierig und dementsprechend brauchen dann auch die Plattformen doch häufig deutlich länger. Teilweise ist dann auch die Woche gerissen worden, sagen zumindest diese Transparenzberichte.
Du hast dich ja jetzt schon sehr viel und sehr lange und sehr intensiv mit diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz beschäftigt, Falk. Ich bin immer noch jemand, der über dieses Wort stolpert, aber ich hoffe, ich bin nicht die Einzige.
Nein, bei weitem nicht.
Welche Bilanz ziehst du denn eigentlich?
Ich finde, für eine Bilanz ist es tatsächlich noch viel zu früh. Okay. Das ist jetzt das erste halbe Jahr, in dem jetzt die Anbieter wirklich dazu verpflichtet waren, sich an dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu halten. Die ganz große Angst war ja das Overblocking, also dass viel zu viel gelöscht wird. Mhm. Und da ist jetzt mein Eindruck, zumindest von den Transparenzberichten, die ich jetzt heute mir angeguckt habe, dass das wahrscheinlich eher nicht der Fall ist. Andererseits, dass das Grundprinzip, dass Facebook sowohl Inhalteanbieter als auch Richter ist, das gleiche Twitter und Google, dass das eigentlich kritisch zu betrachten ist, dem kann ich mich auch weiterhin anschließen. Aber alternative Mechanismen kann ich mir halt auch schlecht vorstellen, dass eben Richter innerhalb von 24 Stunden entsprechende Verfahren dann durchführen. Ist schwierig vorstellbar mit dem deutschen Justizwesen.
Ein gutes halbes Jahr, seitdem das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft ist, haben YouTube, Facebook und Co. Bilanz gezogen. Einschätzungen dazu vom Falk Steiner, unser Korrespondent in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Oh Mann. Ey, hau ab. Hau ab. Mann, ey. Immer schön drauf auf meine Käsestulle. Ich glaube, es hau ab. Ich glaube, es hackt. Denkt ihr vielleicht auch, wenn ihr gleich diese Geschichte hört. Gestern Abend, ein Kollege von mir in der Pizzeria, Typ hinter ihm, bekommt eine Pizzatonne, also mit Thunfisch. Und kurz danach beschwert er sich beim Kellner, weil Fliegen auf seiner Thunfischpizza sitzen. Und der hat gesagt, das sei ein Zeichen dafür, dass der Thunfisch schlecht sei. Ja, und dann hat er die Pizza eben zurückgehen lassen. Und der Kellner, glaube ich, war so ein bisschen verdattert. Unsere letzte Frage heute am Freitag ist deshalb, sind Fliegen auf dem Essen ein Zeichen dafür, dass es schon so leicht angegammelt ist? Und das kann uns am besten Markus Gnaden sagen, der ist Biologe und erforscht, was Fliegen anziehend finden. Herr Gnaden, hat der Mann die Thunfischpizza, dass die angegammelt ist wegen der Fliegen, hat er recht mit seiner Theorie?
Das ist ein bisschen schwer von außerhalb zu sagen. Es kommt erstmal darauf an, welche Fliegen da überhaupt drüber geflogen sind. Man kennt ja diese kleinen Fruchtfliegen, die man zu Hause am Obst hat. Mhm. Die sind sicherlich von jeder Pizza angezogen, weil die auf Hefedüfte stehen. Und im Pizzateig ist immer Hefe drin. Die mögen das auch. Also auch auf eine ganz frische Pizza würden die gehen. Wenn das aber so eine Schmeißfliege ist, wie man vielleicht draußen kennt, wenn man mal an einem Kuhfladen vorbeikommt, dann ist das schon kritischer. Die ist wahrscheinlich wirklich mehr auf... Die lässt sich mehr von Düften anziehen, wenn das Futter verdorben ist oder wenn der Thunfisch schon ein bisschen älter ist. Ich würde, glaube ich, bei einer Schmeißfliege, die ankommt, würde ich noch kein Problem haben. Aber wenn die Pizza auf den Tisch kommt und rundherum sind sofort ganz viele Fliegen, dann würde ich die auch eher zurückgeben.
Okay, aber das heißt, könnte es jetzt auch passieren, was weiß ich, habe mir irgendwie einen Salat bestellt und die Fliege setzt sich irgendwie in oder auf meinen Salat. Würde das dann gleichbedeutend sein mit der Salat ist nicht in Ordnung oder kann auch das einfach sein, dass die Fliege sagt, ich habe jetzt Bock, ich will was zu essen?
Ja, das kann tatsächlich auch sein. Also wir haben schon einige Düfte, die sowohl Menschen als auch Fliegen gut finden. Zum Beispiel im Salat ist immer Essig. Essig ist ein Duft, der für uns auch eigentlich ganz gut ist, im Zusammenhang mit Salatdressing zumindest. Und Essig ist auch ein Duft, der ganz attraktiv für Fliegen ist. Man kann also wirklich nicht sagen, dass Fliegen nur von verdorbenen Futterdüften oder Lebensmitteldüften angezogen werden, sondern die finden auch manche Sachen gut, die wir auch wirklich gut finden.
Okay, aber wenn wir jetzt nochmal auf die Haus- und auf die Schmeißfliegen, also auf diese richtig dicken Brummer gucken, warum stehen die denn so auf dieses Essen? Also was zieht die an?
Also die Brummer, die legen halt viel ihre Eier in totes Fleisch. Wenn irgendwo mal eine Maus gestorben ist und man lässt die liegen und man geht dann 3-4 Tage später gucken, dann sieht man da schon die kleinen Larven von diesen Schmeißfliegen drin rumklettern. Das heißt, und Fleisch, wenn das draußen liegen bleibt, dann verrottet das, dann wird das Eiweiß da drin zersetzt. Und wenn dieses Eiweiß zersetzt wird, dann entstehen da ganz unangenehme Düfte für uns. Und diese unangenehmen Düfte, das sind genau die, die die Schmeißfliegen anziehen.
Okay, haben Sie jetzt noch einen Tipp, wenn man irgendwie draußen sitzt und die Fliege kommt halt an, kann man es irgendwie vermeiden? Kann man irgendwas tun, irgendwas machen?
Ja, ein paar tote Mäuse in der Umgebung verteilen, wo die Fliege lieber hinfliegt.
Direkt neben den Teller, am besten eine tote Maus. Ja, das finde ich, das ist ein schöner, ist ein guter Tipp. Hat man ja auch oft zur Hand, eine tote Maus.
Die gehen auch auf Kuhfladen. Also man hat immer noch eine gewisse Variationsbreite, was man da macht.
Okay, das sind die Tipps, die mir eigentlich am allerliebsten sind, ganz ehrlich. Okay, was machen Sie heute Abend noch? Gehen Sie jetzt eine Pizza essen oder so?
Nein, wir gehen nicht in ein Pizza-Restaurant, sondern wir gehen noch in ein türkisches Restaurant.
Okay, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall guten Appetit und nehmen Sie zur Sicherheit eine tote Maus mit oder einen Kuhfladen, falls Sie einen zur Hand haben.
Ja, ich bin mal dabei. Herzlichen Dank.
Herr Gnaden, vielen Dank für diese Infos. Markus Gnaden ist Biologe und erforscht eben, was Fliegen so wahnsinnig attraktiv finden an unserem Essen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.